Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Von Grönland, da war ja in letzter Zeit häufiger auf der großen Weltpolitikbühne die Rede, seit Donald Trump den Dänen Grönland abkaufen will. Aber wir brechen heute tatsächlich dorthin auf, denn dort spielt der neue Roman des österreichischen Schriftstellers Franz Hobel. 100 Wörter für Schnee heißt dieses historische Buch, über das wir gleich miteinander sprechen werden. Die Eroberung des Nordpols hat viele gelockt. Gerade Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts zog es ja einige Abenteurer und Forscher ins ewige Eis. Von so einem Eroberer, dem Amerikaner Robert Peary, erzählt der österreichische Schriftsteller Franz Hobel in seinem neuen Roman Nach Einsteins Hirn und die Eroberung Amerikas. Erneut also ein literarischer Ausflug in die Geschichte. 100 Wörter für Schnee ist der Titel und ich freue mich, dass Franz Hobel jetzt hier ist. Hallo, herzlich willkommen.
Ja, schönen guten Tag.
Ich vermute mal, Ihr Roman war längst fertig, als Donald Trump verkündet hat, dass er Grönland übernehmen wird. Was haben Sie da gedacht, als Sie das gelesen oder gehört haben?
Naja, im ersten Moment, muss ich schon gestehen, habe ich mich ein bisschen gefreut, weil ich natürlich schon gewusst habe, das gibt dem Buch ein bisschen eine mediale Aufmerksamkeit. Und damit war natürlich nicht zu rechnen, weil eine Geschichte von einem Inuit, der nach Amerika verschleppt wird, Geschichte über Grönländer, das ist ja doch ein sehr abseitiges Thema. Nicht Grönland ist zwar 25 mal so groß wie Österreich, hat aber nur so viele Einwohner wie St. Pölten oder wie Venedig, wenn keine Touristen dort sind. Also, dass sich dafür jemand interessieren wird, damit war in dem Sinn eigentlich nicht zu rechnen. Und durch diese Trumpsche Aussage ist halt jetzt ein bisschen ein medialer Boost da und das ist für das Buch doch nicht unangenehm. Mhm. Aber natürlich für die Menschen in Grönland, die ich kennengelernt habe auf dieser Recherchereise, die ich unternommen habe, ist nichts allzu Gutes zu erwarten.
Sie waren also da, Sie haben auch vor Ort recherchiert, das merkt man auch. Was war das wie für ein Eindruck, den Sie da mitgenommen haben und wie lange waren Sie auch da?
Ich war ungefähr einen Monat da, davon 2 Wochen in Nordgrönland, wo es nicht einfach war, hinaufzukommen. Und ich habe mir eigentlich gedacht, was mache ich da oben in Nordgrönland, weil da ist nichts. Da leben 200-300 Menschen und es gibt keinen Restaurationsbetrieb. Es findet eigentlich nichts statt, außer Natur. Aber diese Natur ist dermaßen mächtig und dermaßen großartig, dass man doch staunend irgendwie jeden Tag mit irgendetwas belohnt wird. Am ersten Tag, wie wir dort waren, haben wir gesehen, wie diese Einheimischen zwei Narwale aus dem Wasser ziehen und sofort zerteilen. Am nächsten Tag haben sie dieses Narwalfleisch dann herumgekarrt in Schubkarren. Am dritten Tag waren wir dann eingeladen bei einer Familie, die haben dann eine rohe Robbe serviert. Wo wirklich
das heißt, Sie haben das auch probiert, was Sie da beschreiben, wie das schmeckt.
Ja, ich habe das natürlich probieren müssen. Also es ist jetzt nicht so, dass man das jeden Tag haben muss, aber aus Recherchegründen war es einfach notwendig, da mal reinzubeißen. Es schmeckt ein bisschen wie ein zähes Sushi, würde ich sagen, oder ein bisschen alt gewordenes Sashimi.
Und die Menschen da, was Sie da erzählen in dem Roman, diese Folgen von dieser Kolonisation des ganzen Gebiets da, sieht man das? Also oder spürt man das, dass die Leute irgendwie die Folgen davon bis heute tragen?
Ja, man spürt es insofern, als die Leute da oben in Karnak, das ist die nördlichste Stadt der Welt angeblich, zwangsweise umgesiedelt worden sind, jetzt halt in so Holzhütten wohnen mit Plumpsklos, doch versuchen noch die traditionelle Lebensweise beizubehalten. Also man jagt nach wie vor mit Kajaks und Harpunen, lebt in erster Linie von dem immer noch, was man aus dem Meer herauszieht, also Narwale, Robben, Walrösser. Und es sind sehr, sehr angenehme, in sich ruhende Menschen. Die Sprache ist eigentlich unverständlich, also sie können ja nur Dänisch oder halt Grönländisch. Und Grönländisch hat unglaublich lange Wörter. Man hat so den Eindruck, die Wörter selbst, also das ist eine endflexierende Sprache mit unglaublich vielen Endsilben, die immer noch drangehängt werden, wie wenn sie die Wörter irgendwie auch einmanteln wollten, damit die Wörter nicht frieren. Und war so eigentlich sehr, sehr in sich ruhend, eine sehr, schon beeindruckende Lebensweise. Also die Motti dieser Menschen, früher waren halt, und ich glaube, danach leben sie immer noch ein bisschen, du darfst am Lauf der Welt teilhaben, ihn aber nicht verändern. Oder nimm dir nur so viel du brauchst, teile und sei dankbar. Das sind natürlich Lebensweisen, die mit unserer am Wachstum orientierten Philosophie eigentlich überhaupt nicht kompatibel sind. Aber ich glaube, dass man doch von diesen Menschen sehr viel lernen kann.
Und das widerspricht ja auch oder steht ja genau dem entgegen, was diese Abenteurer damals dahin gebracht haben. Das zeigen sie ja auch sehr anschaulich. Zum Beispiel eben der Peary, die machen ja letztlich genau dieses Denken, aber auch das so leben können kaputt, nicht?
Ja, die sind eigentlich wirklich über die Einheimischen drüber marschiert. Es ist ja nur darum gegangen, diesen Nordpol zu erreichen. Im Prinzip ein fiktiver Ort, der sich ja ständig auch ändert. Ein völlig absurdes Ziel, das sich diese Eroberer gesetzt haben. Und es hat ja auch letztlich sehr lange Zeit keiner erreicht, obwohl alle behauptet haben, dass sie dort gewesen sind. Aber sie haben halt die Lebensweisen der Inuit, so heißen diese Leute da oben, übernommen, um einfach überleben zu können in dieser unwirklichen Gegend. Aber natürlich alles andere hat sie im Prinzip ja überhaupt nicht interessiert.
Und Sie sagen ja, im Roman heißt es mal, dass diese ganzen Polarforscher eigentlich alle da am Pol einen Vaterersatz gesucht oder auch gefunden haben. Wie meinen Sie das?
Ja, das ist mir aufgefallen, dass diese Polarforscher eben alle vaterlos aufgewachsen sind. Die Väter sind alle sehr früh gestorben, sowohl vom Robert Peary, also vom Frederick Cook, also vom Matthew Henson, also vom Amundsen. Also das ist irgendwie eine eigenartige Koinzidenz in den Lebensgeschichten. Und da habe ich mir gedacht, das ist natürlich ein schönes Bild, dass man quasi als Mann muss man ja den Vater irgendwann bewältigen. Und die haben halt den Nordpol quasi als Vaterersatz genommen, den sie dann bezwingen wollen und können.
Also irgendwie auch ein bisschen tragische Figuren, finde ich zumindest so, wie Sie die beschreiben. Aber die eigentliche und wirklich tragische Hauptfigur des Buchs ist ein anfangs kleiner Junge, Minik, ein Inuit-Junge. Und der lässt einen irgendwie als Leser auch gar nicht mehr los, muss ich sagen. Das ist ja so eine tragische Geschichte. Erzählen Sie doch mal, was mit dem passiert ist.
Bitte. Ja, das war für mich auch der Grund, dieses Buch zu schreiben. Ich habe ein Foto von Minik gesehen, diesem kleinen grönländischen Kind, in zivilisierter Kleidung bereits irgendwo in New York sitzend auf einem Randstein. Und das hat mich dermaßen geflasht, dass ich irgendwie gewusst habe, über den will ich schreiben. Man hat ihn mitgenommen, eben 1897 nach Amerika. Seine Verwandten, die dabei waren, sind alle sehr früh an Lungenentzündung gestorben. Er ist dann, weil sich niemand mehr für ihn verantwortlich gefühlt hat, also die Leute, die ihn eigentlich hergeholt haben, wollten mit ihm nichts mehr zu tun haben, ist er an so einen kleinen Gauner geraten, der aber eine gewisse Menschlichkeit dann doch gehabt hat und ihn hat irgendwie großgezogen hat auf irgendeine Art und Weise. Mit vielen Gaunereien schlagen sie sich durch Amerika. Mich hat ein bisschen dieser fremde Blick interessiert. Wie nimmt jemand aus einer doch sehr archaischen Kultur die westliche Zivilisation wahr? Nicht, er kriegt einen Lachkrampf, wer zum ersten Mal Leute sieht, die Schnee schaufeln oder sie gehen dann auf Jagd der Tiere, die sie halt im Central Park sehen, jagen auch einen Pudel zum Beispiel, erlegen den und essen den. Also so nehmen ihre traditionelle Lebensweise mit und dementsprechend benehmen sie sich auch. Und das ist irgendwie ein teilweise sehr komischer Blick, aber seine Lebensgeschichte ist doch sehr tragisch. Er merkt dann, dass auch dieser Mensch, dieser William Wallace, der ihn großgezogen hat, sehr betrogen hat, indem er seinen Vater nicht, wie er ihm vorgegaukelt hat, rituell beerdigt hat, sondern der war dafür verantwortlich, dass die Leiche ausgekocht wird, seine Gebeine ausgestellt werden. Und das war für den Minik ein wahnsinniger Schock. Und dieser Betrug hat ihn dann auch dazu bewogen, dass er wieder zurück will nach Grönland. Da sich keiner verantwortlich gefühlt hat, war das wieder sehr, sehr schwierig, dass das irgendwie glückt. Nach einigen Jahren hat er es tatsächlich geschafft, wieder nach Grönland zu kommen. Und hat eigentlich erwartet, dass er jetzt glücklich sein müsste und hat dann festgestellt, er kann die Sprache nicht mehr, er kann die Lebensweise nicht mehr nachvollziehen, er weiß nicht, wie man auf die Jagd geht, er ist eigentlich fast lebensunfähig und ist auch da oben dann wieder unglücklich gewesen und wollte dann wieder zurück nach Amerika, sein völlig zerrissener. Ich habe diese Geschichte so einem Wirten in Wien erzählt und der hat gesagt, das ist meine Geschichte, also das ist eigentlich die Geschichte aller Migranten. Diese Zerrissenheit, man ist irgendwie in der Fremde, man fühlt sich nicht wohl, kommt dann in die Heimat zurück und merkt, dass man auch fremd geworden. Also so eine doch paradigmatische Geschichte, würde ich sagen, für diese vielen Menschen, die halt in die Migration gestoßen werden.
Das dachte ich auch, als ich das gelesen habe und habe mich dann gefragt, ob Ihnen das auch wahrscheinlich wichtig ist, dass in so einem historischen Stoff dann ja doch auch so ein deutliches Echo in die Gegenwart liegt, oder? Weil Sie schreiben ja jetzt keine in sich geschlossenen historischen Schmöker, wo man sich denkt, ah, jetzt war ich mal 400 Seiten im Mittelalter, sondern es geht ja schon darum, auch da was im Heute aufzuspüren.
Ja, ich versuche einerseits sehr faktengetreu und sehr wahrheitsgetreu zu schreiben. Ich recherchiere sehr viel, habe da wirklich versucht, alle Fakten herauszufinden. Auch alle Szenen oder fast alle Szenen, die im Buch vorkommen, sind historisch belegt. Da ist irgendwie fast nichts erfunden. Auch die Figuren, die vorkommen, die hat es alle gegeben. Aber was meine historischen Romane eben auszeichnet, ist, dass der Erzähler nicht, wie man das so gewöhnt ist von historischen Romanen, in der Zeit, in der die Geschichte spielt, sitzt, sondern mein Erzähler sitzt in der Gegenwart und aus dieser Gegenwart heraus kann er die Geschichte erzählen, kann aber auch kommentieren mit dem Wissen von uns Heutigen. Und da ich ja doch für gegenwärtiges Publikum schreibe, ist das für mich eine sehr, sehr angenehme Erzählperspektive. Das hat sich so beim Schreiben im Laufe der Zeit einfach entwickelt und ich habe gemerkt, ich habe damit einfach ganz viel Potenzial. Es ist so eine ja, vielleicht postmoderne Erzählweise, wo ich sowohl eine große, totale Perspektive habe, als auch so kleine Handicams, indem ich manchmal mit inneren Monologen in die Figuren hineinkriechen kann und hineinleuchten kann. Und das, ja, es ist ja sehr franzobeleske Erzählweise, würde ich einmal sagen. Sehr viele Leute lieben das, andere Leute sind ein bisschen irritiert, weil es natürlich doch neu ist. Aber
es kommt immer ihre Lust am Sprachspiel auch mit raus, finde ich, wenn man das liest. So habe ich sie auch kennengelernt, als sie beim Bachmann-Preis damals gelesen haben. Da war das ja noch viel experimenteller als jetzt in diesen Romanen. Aber ich habe mich schon gefragt, jetzt wenn Sie sagen, es ist fast nichts erfunden, Sie recherchieren irre viel. Trotzdem, wie kommen Sie da rein, dass das dann Literatur wird?
Ja, das frage ich mich selbst immer, weil am Anfang ist es ein dermaßiger Berg an Fakten und Material und ich sitze da immer fast ratlos davor und denke mir, wie soll das jemals ein Roman werden? Aber es ist ja dann doch so, dass sich die Figuren ein bisschen verselbstständigen, dass ich ein paar kleine Erfindungen dazu mache und auf einmal wird halt beginnt die Geschichte zu laufen. Schreiben ist vielleicht so wie gehen, nicht? Man darf nicht darüber nachdenken. Also sobald man anfängt, darüber nachzudenken, stolpert man oder geht ganz komisch. Und wenn man aber einfach geht oder einfach schreibt, dann ergibt sich die Geschichte oft fast von selber. Und das ist ein sehr befriedigender, schöner, kreativer Zustand, der sich da manchmal einstellt.
Und Sie sind ja jemand, der auch schnell schreibt. Also Ihr letzter Roman ist erst 23 erschienen. Ich vermute mal, Sie haben schon den nächsten in der Mache.
Ja, ich schreibe schon ständig. Also ich lebe immer ein bisschen in einer Schreibparallelwelt, wo halt immer irgendwie eine Geschichte neben meinem eigentlichen Leben herläuft, an dem ich irgendwie arbeiten will. Jetzt gerade habe ich sehr viele Interviews für das neue Buch, jetzt komme ich nicht wirklich zum Schreiben. Aber ich merke schon, dass mich das Schreiben ja doch sehr beruhigt. Das ordnet die Welt. Das bringt mich auch ein bisschen weg von der Welt, von all diesen komischen, einen runtermachenden politischen Dingen, die sich da momentan abspielen, die dann natürlich in die Bücher auch ein bisschen hineinleuchten, aber im Prinzip bin ich schon sehr, sehr am Tun orientiert und eigentlich von diesem Schreibprozess auch sehr, sehr fasziniert und begeistert und sehr glücklich, dass ich den habe.
Und uns geht der Lesestoff nicht aus, Franz Hobel. Vielen Dank für Ihren Besuch und Ihr Buch und für dieses Gespräch in Deutschlandfunk Kultur.
Gerne.
Der neue Roman von Franz Hobel, 100 Wörter für Schnee, ist im Schollnai Verlag erschienen, hat 528 Seiten und kostet 28 Euro. Was Tiere fühlen und denken, das ist oft Gegenstand von Kinder- oder Jugendromanen. Aber jetzt hat die kolumbianische Schriftstellerin Maria Ospina Pizano ein literarisches Experiment gewagt, bei dem sie genau dem nachspürt. Ihre Hauptfiguren sind nämlich Tiere, die zwar jetzt nicht sprechen, aber durchaus etwas fühlen, wenn zum Beispiel geschossen wird, wie im bewaffneten Konflikt Kolumbiens, oder wenn sie in die laute und chaotische kolumbianische Hauptstadt Bogotá geraten. In ihrer Heimat hat Maria Ospina Pizano gleich zwei große Literaturpreise für ihren Roman bekommen und Tobias Wenzel hat mit ihr in Bogotá Vögel und Hunde beobachtet.
Die ihn umgebenden Mauern und Fenster schwanken in seiner verwirrten Wahrnehmung womöglich. Ein Scharlachkardinal nach langer Reise aus den USA ist gegen das verspiegelte Fenster eines Hochhauses im kolumbianischen Bogotá geprallt, im Roman »Für kurze Zeit nur hier« von Maria Ospina Pisano. Der Zugvogel landet benommen auf dem Balkon einer Privatwohnung.
Este es el edificio.
Dies ist das Gebäude, in dem ich 2008 gewohnt habe, als ich auf diesem Balkon da die Begegnung mit dem Vogel hatte.
Die kolumbianische Schriftstellerin deutet auf einen Balkon im zweiten Stock und ruft sich den Moment in Erinnerung, der sie maßgeblich zum Schreiben ihres Romans inspiriert hat. Sie hat dem Scharlachkardinal Reis und Wasser hingestellt. Bald darauf war er wieder verschwunden. Aber diese Begegnung und die vielen herrenlosen Hunde in ihrer Geburtsstadt Bogotá haben sie dazu veranlasst, einen Roman aus der Perspektive von Tieren zu schreiben. In »Für kurze Zeit nur hier« vermenschlicht die Autorin aber die Tiere nicht, sondern nähert sich spekulativ ihrer Erfahrungswelt an. Und die ist oft leidvoll durch den Menschen geprägt. Die Tiere, von einem Käferweibchen über zwei Straßenhündinnen bis zum Zugvogel, sind immer in Bewegung.
Das ist ein Roman über Tiere, die den Ort wechseln. Es geht um die Vergänglichkeit des Zuhauses. Für uns Menschen ist das Zuhause als Eigenheim unfassbar wichtig. Die Tiere führen uns aber durch ihre Migration die Vergänglichkeit des Zuhauses vor Augen. Für kurze Zeit nur hier. Das heißt, ich bin hier nur für kurze Zeit zu Hause. In meinem Fall, ich bin Migrantin. Das ist Anthropozentrismus in seiner krassesten Form. Nach dem Motto, lasst uns die Vogelstimmen übertönen.
Das ist wie lo humanocéntrico in su máxima expresión. Es como borremos el sonido de las aves. Es eso.
Kurz darauf spazieren wir durch das historische Zentrum Bogotas.
Kati, sube.
Kati kommt diese Straße hier hoch.
Kati ist eine Straßenhündin in Ospina Pisanos Roman. Kati sucht ihr Herrchen, einen Obdachlosen, der von der Polizei verhaftet wurde, und läuft über die Plaza de Bolívar, den zentralen Platz der Stadt. Ein Gewimmel von Menschen und Tauben um eine Statue herum, die von Vogelkot übersät ist.
Das letzte Mal war ich hier auf der Plaza de Bolívar mit meinem Sohn. Der fand es total lustig, dass auf der Statue, auf dem Kopf von Simón Bolívar, dem großen Unabhängigkeitskämpfer, dem Vater der Nation, immer eine Taube sitzt. Da stellt sich wieder die Frage, wie erzählt man die Geschichte der Nation? Erzählt man da nur von diesem Mann oder vom Mann und dem Tier?
Otra vez como diciendo bueno y la historia de la nación qué cómo se cuenta hablas solo del hombre o hablas del hombre y el animal.
Man dürfe die von Gewalt geprägte Geschichte Kolumbiens, im Roman tauchen im Hintergrund auch Massengräber auf, eigentlich nicht ohne das damit verbundene Leiden der Tiere erzählen, sagt Ospina Pisano. Sie lebt hauptsächlich in Connecticut, wo sie an der Universität auch zur Gewalt in Kolumbien forscht. Fragt sich, wo sie mehr leidet, in Kolumbien, wo es 100-mal mehr Morde gibt als in Deutschland, oder in den USA unter Trump.
Ich leide an beiden Orten. Morgen fliege ich zurück in die USA mit einem Gedanken, den ich noch nie davor hatte. Zurzeit scheint Kolumbien ein besserer Ort zu sein als die USA. Ich habe seit kurzem die US-Staatsbürgerschaft. Die habe ich nur beantragt, weil ich mit Trump und seiner faschistischen Migrationspolitik gerechnet hatte. Ich leide also ein bisschen an beiden Orten.
Glücklich fühlt sie sich, egal ob in den USA oder Kolumbien, dagegen im Wald, erzählt sie. Kein Wunder, dass die Autorin die Wege der beiden tierischen Hauptfiguren ihres Romans, der Hündin Kati und des Scharlachkardinals, in einem Wald in Kolumbien kreuzen lässt. In der Gegend, in der Maria Ospina Pisano einen Großteil ihrer Kindheit verbracht und prägende Naturerfahrungen gemacht hat. Wer über Zugvögel nachdenke, der hinterfrage leichter Grenzen und Migrantenfeindlichkeit, sagt sie. Und was, wenn ihr derselbe Scharlachkardinal noch einmal zuflöge?
Das wäre für mich die schönste Begegnung überhaupt. Aber gleichzeitig weiß ich und feiere die Tatsache, dass sich Vögel nicht festhalten lassen. Wir können nie 100% bei ihnen sein.
Maria Ospina Pisano war das. Ihr Roman Für kurze Zeit nur hier ist beim Unionsverlag erschienen in einer Übersetzung von Peter Kulzen.
Straßenkritik.
Schönen guten Tag, mein Name ist Martina Füg und ich möchte sehr gerne die Veröffentlichung von Daniel Kehlmann empfehlen, Die Vermessung der Welt. Dort wird sehr anschaulich und auch mit einem großen Werbe für Humor und geschichtlicher Kontingenz das Leben von Alexander von Humboldt und von Herrn Gauss erzählt, die beiden, die sich kongenial immer wieder auch begegnet sind, zuerst in früher Jugend und dann nochmal später im hohen Alter. Und der Leser bekommt aus dieser Erlebnissituation mit großem Wissensschatz und einer sehr, sehr angetanen positiven Note wieder heraus. Einfach ein tolles Buch.
Martina Füg liest in Riedstadt Daniel Kehlmanns internationalen Bestseller Die Vermessung der Welt als Taschenbuch beim Rowohlt Verlag für 13 Euro erschienen.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
In den USA hat er schon sehr viel Lob für dieses Debüt bekommen. Zach Williams, Jahrgang 1978, Absolvent des Creative Writing Programms an der New York University. Seine Erzählungen sind jetzt unter dem Titel Es werden schöne Tage kommen auf Deutsch erschienen, übersetzt von Bettina Ababanel und im österreichischen Schriftsteller Clemens J. Setz. Manuela Reichert hat den Band für uns gelesen. Der Titel, dachte ich, habe es auch gelesen, der führt ja so ein bisschen in die Irre. Denn es kommt ja eigentlich meist nichts Gutes in diesen Geschichten, oder?
Nein, wenn man jetzt aufbauende Geschichten lesen möchte, wo man dann so heiter in den grauen Tag guckt, dann ist das das falsche Buch. Das ist das Ende einer Dystopie, wie man das nennt, also so einer Endzeitgeschichte, wo Leute in einem Haus nach irgendeiner Katastrophe sind und nichts bewegt sich mehr und keine anderen Menschen sind da. Und da gibt es dann am Ende diesen Satz, ja, vielleicht kommen ja irgendwann mal schönere Tage, kann man sagen. Also wenn man auf den Schrecken guckt, nicht vergessen, dass es vielleicht auch irgendwo wieder was Heiteres geben kann.
Also es geht, fand ich, vor allem um so mulmige Gefühle, so Ängste oder Befürchtungen. Und die werden ja dann auf einmal ganz real. Dann kippt irgendwas in der Realität. Oder wie haben Sie das gelesen?
Naja, ich finde, der Autor hat wirklich da Stärken, die ganz ungewöhnlich sind, wo es um Atmosphärisches geht. Also man hat auch so das Gefühl, es ist wie so eine Zeitgeschichte, ohne dass diese Geschichten je zeitlich in unserer Gegenwart verortet sind. Also gleich am Anfang kommt ein Mann in ein Bürohaus, draußen Schneesturm, furchtbare Wettervoraussage und dann geht er in seine Firma, da sitzen noch zwei andere Männer. Und das, was da entsteht, ist wirklich sehr klaustrophobisch und diese Männer, die sozusagen sich beobachten und belauern und jeder ist in dieser Firma des anderen Feind und da gibt es so geheimnisvolle Geschichten, die da im Hintergrund eine Rolle spielen. Also in dieser Firma ist offensichtlich, werden so gerade Drohmails verschickt und jeder könnte es sein. Also da ist es unglaublich stark. Und das, finde ich, kann der wirklich sehr gut das dann so verorten, ja, wo man denkt, es ist irgendwie was nicht gut ist in der Welt.
Und was kann er nicht so gut? Ich höre das so irgendwie auf der anderen Seite so ein bisschen raus.
Na, Sie haben es ja gerade schon gesagt, Creative Writing, ja, hat er gelernt. Und ich finde, das merkt man auch manchmal. Also wenn in einer Geschichte am Anfang eine Zecke kommt, dann muss sie auch am Ende noch mal kurz auftauchen. Da denkt man so, ah, das hat man irgendwie gelernt, dass solche Motive dann, wenn sie dann irgendwann mal benannt werden, auch weiter noch mal vorkommen müssen. Also ich sage das so mit bisschen mit Einschränkung, weil mich hat so verblüfft, habe mir so angeguckt, was ist denn darüber geschrieben worden, über diesen Band. Und der ist plötzlich so wie das Buch des Frühlings. Ja, also Barack Obama hatte es auf seiner Leseliste. Das ist natürlich immer schon mal toll für so einen Autor. Aber bei uns hieß es dann ein genialer und eine großartige Entdeckung und die unglaublichste literarische Veröffentlichung des Frühjahrs. Das hat mich so ein bisschen verwundert. Ich finde, er hat sehr, sehr gute Geschichten darin, aber manche kommen mir dann eben auch sehr konstruiert vor. Aber das war eher so eine Betrachtung, wo ich dachte, vielleicht braucht die Literaturkritik auch immer sowas. Also, wenn ich mich erinnere, Jonathan Franzen damals war das ja, alle haben gesagt, oh, da ist der größte Schriftsteller aller Zeiten plötzlich da. Und das ist jetzt hier bei ihm auch so ein bisschen. Es sind gute Geschichten, manche sehr, sehr gut und manche nicht so gut.
Welche fanden Sie denn sehr, sehr gut?
Ich fand eigentlich die eindrucksvollste Geschichte die eines Vaters, der keinen Kontakt mehr zu seinem Sohn hat und darüber schreibt, wie er selber irgendwie mit großen Idealen angefangen hat, dann in so einer mittelmäßigen, normalen Existenz landet und dann dieses Kind hat und in diesem Kind irgendwas sieht, erinnert sich an seinen alten Arbeitgeber, ja, wo er nie sein wollte, so ein mittelmäßiger Mann, der Geschäfte machte, und dieser Sohn wird dem immer ähnlicher. Und da gibt's irgendwie so eine Art von Grauen, also keine Liebe, sondern Schrecken vor dem eigenen Kind, weil es etwas werden will und werden wird, was man selber nie sein wollte und was man auch verachtet. Und das fand ich irgendwie wirklich sehr, sehr genau und sehr gut gezeichnet. Am Ende aber auch da, es werden nicht schönere Tage kommen, aber dieser Vater, der irgendwie denkt, er möchte eigentlich wieder Kontakt zu diesem Sohn haben.
Und diese Genauigkeit, könnte das nicht auch den Übersetzern ein bisschen zu verdanken sein? Denn Clemens J. Setz ist ja ein bekennender Anhänger des Unheimlichen und nicht so ganz realistischen. Und Bettina Ababanel ist ja auch eine großartige Übersetzerin. Und ich finde, so vom Sprachlichen ist es schon toll.
Finde ich auch. Also ich finde, das ist eine sehr, sehr gute Übersetzung. Es liest sich sehr gut. Ich habe mir so an ein paar Stellen gewünscht, dass es so Anmerkungen gäbe, ja, wie man das ja manchmal hat. Also ich weiß nicht, ich habe so Leute gefragt, ob sie wissen, was eine Craigslist ist. Ich weiß nicht, ist Ihnen das bei mir auch nicht? Sehen Sie? Nicht. Also dann habe ich gesagt, Craigslist, woran denkt man da? Ja, und dann guckt man irgendwie mühsam nach. Vielleicht kann man sagen, gut, der aufmerksame Leser und die Leserin müssen das heute dann recherchieren. Das ist nämlich sowas wie bei uns Kleinanzeigen.de oder so, ja, da dieser eine Mann hatte einen Untermieter gefunden und da gibt's so ein paar Geschichten, wo ich dachte, warum eigentlich nicht, warum kann man nicht, ich verstehe, dass die Übersetzer das nicht eindeutschen wollen, aber könnte man doch so kleine Sternchen machen und dann wäre es irgendwie, für alle irgendwie eindrücklicher und würde sich leichter lesen. Also ich finde es ein eindrucksvolles literarisches Debüt, aber jetzt nicht einen schriftstellerischen Geniestreich, wie die Kollegen und Kolleginnen gesagt haben.
Manuela Reichert über Zach Williams Erzählungen. Es werden schöne Tage kommen, übersetzt von Bettina Ababanel und Clemens J. Setz. Und erschienen ist das Buch bei DTV für 24 Euro.
Neue Krimis. Also die erste Falle, die in diesem Krimi gestellt wird, die ist schon mal maximal riskant. Im Umland von Dublin sind in den letzten Jahren eine ganze Reihe von Frauen verschwunden. Eine davon ist Nikki und weil ihre Schwester Lucy glaubt, dass die Polizei sich nicht richtig kümmert, sucht sie selbst nach dem Täter. Das heißt, Lucy zieht nach Anbruch der Dunkelheit über einsame Landstraßen, bis eines Nachts tatsächlich ein Auto neben ihr hält und ein Mann ihr anbietet, sie ein Stück mitzunehmen. Lucy steigt ein und spätestens als die Zentralverriegelung zuschnappt, stellt man sich die Frage, wer hier eigentlich wem gerade in die Falle gegangen ist. So, und das ist der Anfang von The Trap und es tut mir leid, ich muss es wenigstens andeuten. Catherine Ryan Howard hat gleich hier einen völlig genialen Twist versteckt, den man allerdings erst ganz am Ende versteht. Auf den ersten Blick ist The Trap ein Serienkiller-Krimi mit realem Hintergrund. In den 90ern sind in Irland 7 Frauen in kurzen Abständen verschwunden und als vermisst gemeldet worden und nie wieder aufgetaucht. Ein mutmaßliches Serienverbrechen, das bis heute nicht aufgeklärt worden ist. Das ist der Hintergrund für diesen Psychothriller, der aber in der Gegenwart angelegt ist. Catherine Ryan Howard interessiert sich nämlich unter anderem dafür, dass Verbrechensberichterstattung in den Medien immer populärer wird und in ihrem Krimi spielen True-Crime-Formate darum auch gleich auf mehreren Handlungsebenen eine verheerende Rolle, auch in den Passagen, in denen der Täter sich gegenüber seinen Opfern rechtfertigt. Eure ganze Generation ist so besessen von sogenannten wahren Verbrechen, so ereifert er sich, dass ihr euch begeistert diese grässlichen Podcasts anhört. Was stimmt eigentlich mit euch nicht? Aber genau hier, in diesen Täterpassagen, versteckt sich schon die nächste Falle. Und das ist wirklich sehr, sehr schlau gemacht. Catherine Ryan Howard spielt so raffiniert mit Serienkiller, Stereotypen und Genrebausteinen, dass man eine ganze Zeit lang sehr bereitwillig den Spuren folgt, die sie im Text ausgelegt hat. Und erst nach und nach begreift man, dass man zum Beispiel die Anfangsszene mit Lucy, die nach ihrer Schwester sucht, auch ganz anders hätte lesen können. Und an dieser Stelle hat man dann auch bereits eine Ahnung davon, dass Podcasts und Dokus über Serienkiller auf zynische Art eine beruhigende Wirkung haben. Es gibt nämlich leider sehr viele Möglichkeiten, warum eine Frau spurlos verschwinden kann. Das zeigt uns Catherine Ryan Howard. Und alle diese Möglichkeiten sind auf ihre Art schrecklich.
Catherine Ryan Howards Kriminalroman The Trap ist neu auf Platz 10 unserer Krimi-Bestenliste und das Buch hat aus dem Englischen übersetzt Dietmar Schmidt. Es ist bei Lübbe erschienen und die ganze Krimi-Bestenliste, die finden Sie auf unserer Website. Und falls Sie mehr dazu wissen wollen, schreiben Sie uns gern an krimi@deutschlandradio.de.
Deutschlandfunk Kultur, das Buch meines Lebens.
Mein Name ist Aline Abud, ich bin Journalistin und Moderatorin und ich habe gerade mein Buch veröffentlicht, Barfuß in Taters Garten. Und eine Bücherreihe, die mich besonders geprägt hat, war die Harry Potter-Reihe von J.K. Rowling. Ich war damals auch 10, 11 Jahre alt, also genau in dem Alter wie Harry Potter, als er nach Hogwarts kam, als die Bücher rauskamen. Und ich bin mit meiner Oma damals ins KDW gerannt, um diese Bücher zu bekommen. Das waren die ersten drei, die erhältlich waren. Tatsächlich gab es genau an dem Tag noch eine Autogrammstunde und dann konnte ich mir noch in die ersten drei Bücher Autogramme reinschreiben lassen. Und bis heute liebe ich es einfach, diese Bücher immer wieder zu lesen, obwohl ich sie eigentlich in- und auswendig kann, weil es natürlich in diesen Büchern auch viel um gesellschaftspolitische, gesellschaftliche Themen geht, soziologische Themen. Das klingt jetzt sehr hochtrabend, aber da geht es natürlich auch um Mobbing, um Rassismus, Diskriminierung und viele andere weitere Themen. Und in der Zeit, als ich diese Bücher damals angefangen habe zu lesen, hatte ich auch eine relativ schwierige Phase in meiner Schulzeit. Ich wurde auch viel gehänselt, gemobbt. Ich war immer die Kleinste in der Klasse. Ich hatte eine Brille auf, die sah wirklich aus wie von Harry Potter. Die Harry Potter Bücher haben mich tatsächlich insofern auch noch geprägt, in meinem eigenen Schreibprozess, weil alle, die Harry Potter kennen, wissen, dass die sehr detailreiche Bücher sind, dass da wirklich jeder Zaubertrank in seiner Zusammensetzung beschrieben wurde. Das habe ich, würde ich sagen, schon auch in meine Bücher mit eingebracht, dass ich versucht habe, eine Atmosphäre in diesem Buch zu schaffen, wo man dann wirklich das Gefühl hat, okay, ich sitze jetzt hier im Libanon oder ich liege jetzt am Strand neben Aline Abud, die gerade auch ein Sandwich mit labbrigen Pommes und Meeresduft in der Umgebung isst. Da kann man sich das dann einfach nicht nur bildlich, sondern eben auch so von den Gerüchen her am besten vorstellen.
Die Journalistin und Schriftstellerin Aline Abud war das über ein Buch ihres Lebens und vermutlich teilt sie diese Begeisterung mit Millionen Leserinnen auf der ganzen Welt und zwar für die unverwüstliche Harry Potter-Reihe von Joanne K. Rowling. Und Aline Abud war im Januar bei uns in der Lesart zu Gast und hat ihr Debüt Barfuß in Taters Garten vorgestellt, eine Familiengeschichte zwischen dem Libanon und Berlin-Ost. Und das ganze Gespräch mit ihr, das finden Sie in unserer Audiothek.